Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie so spät noch wach sind.
Einen schönen guten Abend.
Hallo.
Genau 35 Jahre ist es her, dass sich tausende Menschen plötzlich in den Armen lagen und einfach nicht fassen konnten, was da gerade passiert war, als die deutsch-deutsche Grenze plötzlich geöffnet wurde. Und so konnten die Berlinerinnen und Berliner endlich auf die Mauer klettern, die das Land und ihre Stadt so lange schmerzlich getrennt und zerrissen hatte. Eine Grenze, an der viele bei dem Versuch zu fliehen ihr Leben verloren hatten. An sie erinnern heute diese Rosen und gleichzeitig wird gefeiert die friedliche Revolution von damals. Aus Berlin Petra Gute und Ole Hilgert.
Der 9. November ist für Tina Brack ein emotionaler Tag. Ihre Erinnerungen an jenen Abend vor 35 Jahren in Ost-Berlin sind sehr präsent.
Ich war gerade Anfang 20 und ich saß mit meinem Freund auf der Couch und wir haben im Fernsehen gesehen, also dass die Grenzen jetzt aufgehen sollen, und wir haben uns sofort in den Trabi meiner Eltern gesetzt und sind zur Sonnenallee gefahren und haben dann dort unter den ersten 100 Leuten auch schon gestanden.
Was dann passierte, hat Tina Brack aufgezeichnet. Die Öffnung der Grenze und ein unvergesslicher Spaziergang quer durch West-Berlin. Heute ist sie 56 und leitet ein Hotel. Gemeinsam mit ihrer Belegschaft hat sie sich Zeit genommen, um Gedanken und Erinnerungen zum Mauerfall auf Plakate zu malen.
Ich bin von der Sonnenallee zum Kudamm gelaufen, zum Kanzler. Ich bin ein Berliner, habe ich draufgeschrieben. Endlich frei sein. Das war für mich ganz wichtig. Also irgendwie war das so ein ganz krasses Freiheitsgefühl in der Nacht.
Rund 5000 solcher Schilder sind entstanden, im Rahmen von Workshops in Unternehmen, Schulen oder Vereinen. Auf 4 Kilometern Länge bilden sie den Mauerverlauf nach. Manche tragen aktuelle Botschaften, andere sind den Originalplakaten von 1989 nachempfunden.
Ich finde es großartig, wie vielfältig die Plakate sind, wie sie zurückschauen auf das, was geschaffen wurde, aber gleichzeitig auch ganz viele Signale für die Gegenwart und für die Zukunft senden.
Das ist eine schöne Art oder eine angemessene Art, an das Ereignis zu erinnern.
Ich finde es einem schon irgendwie cool, weil man auch sehen kann, wie vielen Menschen das bedeutet, dass die Mauer gefallen ist.
35 Jahre ist es nun her, dass die Ostdeutschen die Öffnung der Grenze erzwangen und mit der friedlichen Revolution die Teilung Deutschlands beendeten. An die Opfer der Mauer erinnerte am Vormittag die zentrale Gedenkveranstaltung in Berlin, aber auch an den Mut der Demonstrierenden und die Bürgerrechtsbewegung.
An die Freiheitssehnsucht der Menschen von damals zu erinnern, verpflichtet uns, Verantwortung zu nehmen. Toleranz zu leben, Demokratie und Menschenrechte zu verteidigen und den Traum von einem friedlichen Miteinander unermüdlich zu befördern.
Am Abend wird es dann noch einmal laut, bei einem ganz besonderen Konzert entlang des ehemaligen Mauerstreifens. 700 Musiker spielen gleichzeitig auf mehreren Bühnen und feiern gemeinsam mit Zehntausenden die Freiheit.
Die Bedeutung von Papier war im Land der Dichter und Denker immer schon groß. So auch bei der aktuellen Regierungskrise. Den Bruch der Ampelkoalition löste ja unter anderem ein Wirtschaftspapier von Christian Lindner aus, das einige sogar als Scheidungspapier bezeichneten. Der Kanzler konterte mit einem eigenen eilig verfassten Gegenpapier. Wirtschaftsminister Habeck soll es mal eben hingerotzt genannt haben. Ja, und jetzt geht es an ganz anderer Stelle ums Papier bei den anstehenden Neuwahlen. Die Bundeswahlleiterin warnt vor einem zu frühen Termin, auch weil nicht genug Papier da sei. Unterdessen fordern viele weiter, es muss so schnell wie möglich gewählt werden. Über die politischen Entwicklungen heute Oliver Sallet.
Es ist viel los an diesem kalten Herbsttag im Berliner Regierungsviertel, auch politisch. Der 35. Jahrestag des Mauerfalls fällt in turbulente Zeiten. Eine Frage wird immer drängender. Wann stellt der Bundeskanzler die Vertrauensfrage und macht damit Neuwahlen möglich? Die SPD fordert, zuerst müsse die Union im Bundestag kooperieren, um noch vor den Neuwahlen Gesetze zu verabschieden.
Ich glaube, das Thema Wirtschaftshilfen, Energiepreise, das ist ein wichtiges. Das Thema kalte Progression, wie entlasten wir die Mitte der Gesellschaft? Das Thema 49-Euro-Ticket, all das sind Themen, wo wir eigentlich einen Konsens erzielen können.
Dem erteilt die Union eine Absage. Zuerst müsse die Vertrauensfrage kommen, dann könne man über eine Zusammenarbeit sprechen. Das Misstrauensvotum schon nächste Woche.
Wir haben zufälligerweise eine Sitzungswoche. Da kann man jeden Tag zu jeder Uhrzeit eine Vertrauensfrage stellen. Und das muss Herr Scholz machen. Er lebt, habe ich das Gefühl, in einer anderen Welt und realisiert nicht, dass dieses Land Neuwahlen will.
Wirtschaftsminister Habeck zeigt am Nachmittag Verständnis für diese Forderung.
Wo ich sehr skeptisch bin, ist, ob diese guten oder schlechten Gründe, darüber mag man denken, wie man will, vermengt werden sollten mit der Umsetzung politischer Lieblingsprojekte. Das scheint mir der herausragenden Bedeutung dieser Vertrauensfrage nicht angemessen zu sein.
Gestern hatte die Bundeswahlleiterin vor Risiken einer zu schnell abgehaltenen Neuwahl gewarnt. Außerdem sei das Papier knapp. Heute widerspricht die Papierindustrie. Bei rechtzeitiger Bestellung könne man das Papier für die Wahlzettel auch liefern. Auch der Städte- und Gemeindebund bestätigt, natürlich würde die Weihnachtszeit und die Feiertage nochmals eine zusätzliche Herausforderung bedeuten. Dennoch werden die Städte und Gemeinden in jedem Fall in der Lage sein, innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen eine ordnungsgemäße Bundestagswahl umzusetzen. Der Druck auf den Bundeskanzler wächst stündlich. Am Montag beraten die Wahlleiter von Bund und Ländern zum ersten Mal über die Vorbereitung der Bundestagswahl.
Es sieht so aus, als sei dieses Chaos gerade erst entstanden. Dabei sind die verheerenden Überschwemmungen in der spanischen Region Valencia, wie hier in Paiporta, schon 11 Tage her. Viele Betroffene fühlen sich von den Behörden aber weiter im Stich gelassen. Die Wut darüber bekam vor einigen Tagen sogar das spanische Königspaar im Katastrophengebiet zu spüren und wurde mit Schlamm beworfen. Fast 220 Menschen sind tot und 50 weitere werden immer noch vermisst. Über den großen Protest heute in Valencia, aber auch die überwältigende Solidarität und willkommene Hilfe im nur wenige Kilometer entfernten Ort Catarroja berichtet Sebastian Kistas.
Alejandra und Anna sind aus Madrid ins Katastrophengebiet nach Valencia gekommen, um an diesem Wochenende Helfern Essen zu bringen. Es ist unmöglich, nicht hier zu sein. Jeder gibt, was er kann, sagt Alejandra. Gefühlt ist halb Spanien hier und schiebt Schlamm von den Straßen oder verteilt Essen. Ohne die vielen Freiwilligen kämen wir hier nicht weiter. Beeindruckend, die vielen jungen Leute. Nach bislang unvorstellbaren Regenmengen brachen Fluten über die Region herein, 11 Tage her jetzt. Stellenweise sieht es so aus, als sei das alles gerade erst passiert. Zum Verzweifeln wäre da nicht die große Solidarität. Angel hat eine Tauschbörse in seiner Garage eingerichtet. Ein Schild vor dem Tor zeigt, hier gibt es Lebensmittelkonserven oder Medikamente. Wer hat Hochdruckreiniger oder Putzeimer? Am Anfang fehlten den Leuten vor allem Lebensmittel. Es ändert sich ständig. Jetzt sind es Kleidung und Putzmittel, um Küchen sauber zu machen. Er zeigt uns, wie hoch das Wasser hier stand. Ich bin 1,95 groß. Schau, hier stand das Wasser. In der Straße bis zu 2,40 Meter, 2,50 Meter hoch. Fassungslos macht viele Menschen hier, dass die Behörden erst sehr spät vor den Wassermassen warnen. Das war politisches Versagen. Aus meiner Sicht Inkompetenz, die viele Tote und große Zerstörung verursacht hat. Während in Catarroja Freiwillige, Feuerwehrleute und Soldaten aus ganz Spanien unterwegs sind, um Straßen und Kanalisationen von Trümmern und Schlamm zu befreien, entlädt sich am Abend nur 12 Kilometer entfernt die Wut von mehr als 100.000 Menschen. In Valencia verlangen viele den Rücktritt des regionalen Regierungschefs Carlos Mazón. Am Katastrophentag wurden erst um 20 Uhr Warnmeldungen auf Handys der Menschen verschickt. Da standen weite Teile der Region schon unter Wasser.
Und Sebastian Kistas ist für uns im Katastrophengebiet. Sebastian, du warst heute den ganzen Tag in Catarroja unterwegs. Wie hast du die Menschen dort gerade erlebt?
Also ich fand vor allem das, was diese Freiwilligen, die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer hier leisten, das fand ich sehr berührend. Ich habe Busse gesehen, ich habe viele Autos gesehen, schon auf der Autobahn mit Schildern drin. Wir sind unterwegs in Richtung Valencia, um zu helfen. Das haben sie hier getan. Ich fand es wirklich berührend in diesen Tagen, die ja nicht reich an Miteinander sind. Ich glaube, auch viele Menschen haben es hier so empfunden. Und die Probleme, vor denen die Leute hier stehen, sehen sie neben mir. Auch wenn es 11 Tage her ist, es wird Wochen, wenn nicht Monate dauern, hier aufzuräumen. Um Ihnen ein Gefühl zu geben, vielleicht, was hier passiert ist noch mal vor 11 Tagen, stellen Sie sich ein Tal vor, ein ausgetrocknetes Flussbett, null Wasser. Und dann rauscht da plötzlich eine Menge durch, wie wir es in Köln im Rhein sehen. Sie müssen es nur verdoppeln. Und das in einem Flussbett, wo vorher nichts war. Das ist das Ergebnis.
Schauen wir noch kurz auf den Protest. Wir haben es gerade gesehen, Zehntausende sind in Valencia auf die Straße gegangen. Was treibt diese Menschen besonders an?
Sie sind sauer auf die Politik hier in Spanien, auf den Regionalpräsidenten zunächst, weil sie sagen, er hat nicht dafür gesorgt, dass wir früh genug über Handys gewarnt wurden. Und zum Zweiten werfen sie ihm vor, dann nicht genug Hilfe organisiert zu haben. Es gibt viele Orte hier, da sagen Menschen, wir haben professionelle Hilfe noch gar nicht gesehen. Und auf die Zentralregierung, auf Pedro Sanchez, sind Menschen wütend, weil sie sagen, er hätte auch den nationalen Notstand ausrufen können und von Madrid aus hier die Hilfe koordinieren, wenn er das Gefühl hat, in der Region passiert da nicht genug. Also jetzt gibt es ein Spiel, die einen machen den anderen Vorwürfen, das alles macht die Menschen hier, glaube ich, nur noch wütender. Und das haben wir heute in Valencia, 12 Kilometer von hier entfernt, gesehen.
Dankeschön für diese Eindrücke und Einschätzungen. Sebastian Kisters. Der zukünftige US-Präsident Donald Trump plant offenbar eine Kehrtwende in der Klimapolitik. Dazu jetzt mehr in den Nachrichten mit dir, Susanne.
Wie die New York Times berichtet, will Trump wieder aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Das hatte Trump schon in seiner ersten Amtszeit getan. Unter seinem Nachfolger Biden traten die USA dann wieder bei. Außerdem möchte Trump dem Bericht zufolge Naturschutzgebiete verkleinern, um Erdölbohrungen zu ermöglichen. Die indirekten Vermittlungen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas für eine Waffenruhe und Freilassung der Geiseln sind unterbrochen. Das Emirat Katar erklärte, man werde erst weitermachen, wenn beide Seiten ihre ernsthafte Bereitschaft zeigten, den brutalen Krieg zu beenden. Zusammen mit den USA und Ägypten hatte Katar seit dem Beginn des Gaza-Krieges vor mehr als einem Jahr zahlreiche Verhandlungsrunden für eine Waffenruhe organisiert. An mehreren Orten in Deutschland ist heute an die Pogromnacht vom 9. November 1938 erinnert worden. Damals hatten Nazis überall im Land Synagogen angezündet, Geschäfte von Juden verwüstet und mehr als 1000 Menschen getötet. Zum Gedenken wurde heute in Chemnitz eine Skulptur des Holocaust-Überlebenden Justin Sonder eingeweiht. Das Denkmal soll dazu einladen, sich dazu zu setzen und in Gedanken mit Sonder ins Gespräch zu kommen.
Und wir kommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern seine Tabellenführung ausgebaut. Dafür reichte den Münchnern ein knapper Sieg beim FC St. Pauli, Patrick.
Genau so sieht's aus. Es ist eben dieser Minimalismus, der den FC Bayern derzeit so stark macht. Wie schon zuletzt in der Champions League reichte dem Rekordmeister ein einziger Treffer zum Sieg. Und wie gegen Lissabon erzielte ihn Jamal Musiala. Der Dribbelkönig wird allmählich auch zum Torjäger. Der FC St. Pauli dagegen wartet immer noch auf das erste Heimtor in dieser Saison. Das letzte liegt mittlerweile mehr als 13,5 Jahre zurück. Den Hamburgern fehlte eben einer wie Jamal Musiala. Der machte mit seiner individuellen Klasse auch heute wieder den Unterschied aus.
Auswärtssieg und Arbeitssieg. Die Bayern machen nicht mehr als nötig. Jamal Musiala mit dem Tor des Tages in der 22. Minute. Und was für eins. Der fünfte Bayern-Sieg in Folge beim Aufsteiger St. Pauli, der sich lange wehrt.
Die haben trotzdem sehr viel richtig gemacht und es war kein einfaches Spiel, aber wir haben das mit sehr viel Disziplin gemacht heute und wir freuen uns auf dieses Ergebnis.
St. Pauli hinten extrem gut auf den Gegner eingestellt, aber vorne mit wenig wirklich gefährlichen Aktionen. Karol Metz in der 29. Minute. Diese Spiele gewinnt der Rekordmeister eigentlich deutlich. Die Dominanz wie immer da, die Effektivität nicht ganz. Die erste Begegnung zwischen St. Pauli und Bayern nach rund 5000 Tagen eher Höhepunkt A. Für die Bayern nach dem 1-0 gegen Benfica Lissabon am Mittwoch eine Minimalistenwoche.
Das ist auch für uns wichtig, dass wir ja auch erkennen, dass ein 1-0 natürlich auch reicht und da nicht zu ungeduldig werden, ja nicht zu sehr Risiko nehmen und zu sehr das Spiel entscheiden wollen. Dementsprechend nehmen wir das 1-0 heute mit.
Bayern München gewinnt knapp, aber eben hoch verdient am Hamburger Millerntor und geht nach den ersten 10 Saisonspielen entspannt und als Tabellenführer in die Länderspielpause.
Ja, alles andere als entspannt sind sie in Dortmund, denn die Borussia ist in dieser Saison ein Team mit zwei Gesichtern, einem Heim- und einem Auswärtsgesicht. Zu Hause hat der BVB alle 5 Spiele gewonnen. Auswärts allerdings sind sie ein gern gesehener Gast, denn in fremden Stadien haben die Dortmunder erst ein mickriges Pünktchen gesammelt. In Mainz kassierte die Borussia bereits die 4. Auswärtsniederlage in dieser Spielzeit und eingeleitet wurde sie von Emre Can.
Als Emre Can mit diesem Foul an Lee mit Glattrot vom Platz fliegt, sind gerade mal 27 Minuten gespielt. Für BVB-Trainer Nuri Sahin die spielentscheidende Szene des Tages.
Ich muss heute nicht viel erklären. Ich glaube, das Spiel hat sich selbst erklärt. In der Situation, in der wir sind, mit 10 Mann zu spielen über 60 Minuten gegen einen sehr intensiven Gegner, ist nicht einfach.
Mainz 05 spielt in Überzahl, engagiert und clever und geht durch Che Sung Lee in Führung. 36 Minuten gespielt. Lee steht 4 Minuten später wieder im Mittelpunkt, als er Girassi fault. Der Dortmunder Mittelstürmer verwandelt den berechtigten Elfmeter sicher. Doch noch in der Nachspielzeit von Hälfte 1 schlägt Johnny Burka zu. Mainz wieder vorne. Der erste 05-Heimsieg. Er rückt näher.
Wir haben echt eine gute Team-Performance gezeigt. Wir haben sehr, sehr kompakt gegen den Ball gestanden und dann auch gut umgeschaltet. Bis zur 30. glaube ich, haben wir auch kaum was zugelassen. Dann kam die rote Karte, die hat uns sehr in die Karten gespielt. Und dann haben wir es aber auch wirklich gut weitergespielt.
Dortmund läuft in Hälfte 2 fast nur noch hinterher. Und Paul Nebel erzielt sein erstes Bundesliga-Tor. Das Spiel ist entschieden. Mainz gewinnt sein erstes Heimspiel der Saison. Und Borussia Dortmund hat zumindest auswärts eine Krise. Aber die Fans stehen immer noch dicht hinter ihrem Team.
Und das sind die weiteren Ergebnisse. Bremen besiegt Aufsteiger Kiel 2-1. Bochum holt mit Neutrainer Dieter Hecking ein 1-1 gegen Leverkusen. Leipzig und Mönchengladbach verzichten im Abendspiel auf Tore. Bereits gestern trennten sich Union Berlin und Freiburg ebenfalls torlos. Morgen finden dann noch 3 Partien statt. Augsburg empfängt Hoffenheim, Stuttgart spielt gegen Frankfurt und Heidenheim hat Wolfsburg zu Gast. Die Tabelle. München führt mit 5 Punkten vor Leipzig, es folgen Frankfurt und Meister Leverkusen. Dortmund auf Platz 7 vor Bremen und Gladbach. Stuttgart ist 10. vor Mainz. In der Abstiegszone Hoffenheim vor Holstein Kiel und Schlusslicht Bochum.
Und beim Wetter, wer hat da die Oberhand auf dem Platz? Weiter die Wolken, Claudia, oder hat auch die Sonne mal wieder eine kleine Chance?
Nein, Jessie, Nebel, ganz klar. Auf dem Platz wird hauptsächlich Nebel sein. Und morgen noch ein bisschen weniger Chance auf Sonne als heute. Denn wir haben es weiterhin mit Hochdruckeinfluss zu tun. Und dieses Hoch sorgt halt dafür, dass die Luft, die über uns ist, kaum Wind vorhanden, Nebelfelder sich nicht auflösen und die Luft ist relativ feucht. Deswegen passiert auch nichts. Am Montag wird sich das so ein bisschen ändern, denn dieses Tief, das rutscht zwischen dem Hoch auf dem Atlantik und dem Hoch, das jetzt über uns ist, mal dazwischen. Und das bedeutet, dass es auch gelegentlich mal regnen kann. Wird aber nicht allzu viel sein. Und wenn wir uns den Niederschlags- und Wolkenvorschaufilm angucken, dann sehen Sie, das kommt am Montag reingezogen, das Tief, kringelt sich dann ein, zieht weiter nach Süden und könnte im Mittelmeerraum wieder für erhebliche Regenmengen sorgen. Das ist aber noch nicht so ganz sicher. Deswegen, das behalten wir in den nächsten Tagen im Auge. Aber dieses Tief, das könnte zumindest südlich von uns dann ganz schön giftig werden. Bei uns jetzt in der Nacht weitere Verdichtung der Wolken. Da, wo es sternklar ist oder heute auch mal die Sonne schien, wird sich Nebel bilden. So ein bisschen Nieselregen kann es in der Nacht und auch morgen insbesondere im Norden Niedersachsens und auch Schleswig-Holsteins geben. Sonnige Abschnitte auf den Bergen wird sehr sonnig sein vom Morgen weg. Sonst im Südwesten und Richtung Erzgebirge auch mal länger etwas Sonnenschein. Die Temperaturen gehen runter auf Werte von meist 8 bis minus 4 Grad. Minus 4 Grad da, wo die Sterne lang zu sehen sind. Morgen Nachmittag dann mit Sonne bis zu 12, 13 Grad, ohne Sonne meist nur so 4 bis 8 Grad. Am Montag kommt dann das Tief aus Nordwesten. Das zieht weiter nach Süden, Vorher bis zu 12 Grad, am Dienstag nur im Süden und Südwesten noch so ein paar dichtere Wolken mit Regen. Und dann haben wir wieder Hochdruckwetter und Nebel.
Dankeschön, Claudia. Ja, jetzt ist es schon fast Mitternacht, deshalb jetzt gleich das Wort zum Sonntag.
Ja, und darin geht es um das Thema Veränderung.
Die Tagesthemen sind dann morgen Abend wieder für Sie da.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, bis dahin und kommen Sie gut durch diese Nacht und morgen einen schönen...